diese Studie, die ein bisschen der Aufhänger war und die nachher für Sie auch alle vorne zum Mitnehmen auslegt, von der Otto-Brenner-Stiftung thematisieren. Wolfgang Storz, der zweite von links außen, einer der Autoren, sitzt auf dem Podium und ein Gast, Herr Romanschik von dpa, Ressortleiter Wirtschaft, Politik, International, wird darauf reagieren, aber auch Andreas Werner von der Tagesschau, er ist dort CVD, Chef vom Dienst, Wortchef, wie es heißt, der wird aus der Perspektive von ARD aktuell was sagen. Und wir freuen uns, dass Inge Klöpfer von der FAS Sonntagszeitung gekommen ist. Sie vertritt Herrn Hank, weil er auch Opfer der Asche-Attentate ist. Und von daher sind wir froh, dass wir Sie hier haben und Sie zwar jetzt eine andere Perspektive als Herr Hank vertritt, aber das werden die Insider unter Ihnen ja wissen und auch entsprechend gutieren können. Last but not least, unser Theologe in unserer Reihe, Tom Schimek, Publizist und Buchautor, am besten nichts Neues, Medienmacht und Meinungsmache. Das Buch sollte jeder lesen und kann sich vorne beschaffen zu einem extrem günstigen Preis. Ich glaube, das lohnt sich in jedem Fall. Frau Klöpfer, vielleicht fangen Sie an mit einer ganz kurzen Stellungnahme. Warum gibt es aus Ihrer Sicht eigentlich keine intensive Diskussion über die Misere des Finanzjournalismus und des Wirtschaftsjournalismus?
Ja, weil der Finanz- und Wirtschaftsjournalismus natürlich jetzt mit dem Tagesgeschäft weitermachen muss. Das ist zunächst mal die primäre Aufgabe, Berichterstattung, Chronistenpflicht, was es da so alles gibt. Er müsste mehr Analyse machen und er müsste natürlich vor allen Dingen Selbstanalyse machen, um auch besser zu werden. Denn ist ganz klar, der Journalismus hat große Fehler gemacht, die FAZ sicher auch. Und da ist natürlich Ressourcenknappheit, Tagesgeschäft, Tempo in der Berichterstattung, auch der Überlebensdrang bestimmter Medien, die Deutungshoheit, all diese Sachen müssen irgendwie in Balance gehalten werden, à jour gehalten werden. Da ist zu wenig Zeit, leider kommen wir vielleicht nachher noch drauf, und zu wenig Ressource, um eine eingehende Selbstanalyse zu machen.
Okay, das war nur die Eröffnung. Tom Schimek, am besten nichts Neues. Was ist Ihre Einschätzung? Warum gibt es zu dieser Debatte nach dem großen Crash über die Qualität des Finanzjournalismus und Wirtschaftsjournalismus keine intensive Debatte? Was ist ganz knapp Ihre Überlegung?
Ich glaube, es sind mehrere Komponenten. Zum einen natürlich, dass die Wirtschaftskollegen ja selber von der Krise erwischt worden sind. Es ist ja quasi ein Treppenwitz, dass die besungenen Marktmechanismen ihnen auch die Zeitung teilweise kaputt schlagen und sie in der Tat sie füllen müssen und vielleicht keine Zeit zum Reflektieren haben. Zum anderen ist, glaube ich, auch ein bisschen Feigheit und Selbstgerechtigkeit dabei. Und das, glaube ich, in Deutschland zum Beispiel mehr als in der angelsächsischen Debatte, die ich sehr viel brutaler und auch offener finde innerhalb des Wirtschaftsjournalismus. Also da haben wirklich viele laut beschrieben, was sie für Sachen angerichtet haben, dass sie halt Alan Greenspan 20 Jahre vergöttert haben und es nicht möglich war, darüber ein kritisches Wort zu verlieren.
Herr Romanschik, was ist Ihre Analyse? Das ist ja im Agenturdeutsch, würde man sagen, ist ein Non-Thema.
Ja, also für uns als Agentur ist es nicht das Thema. Nichtsdestotrotz arbeiten bei uns Wirtschaftsjournalisten und Leute, die sich auch mit Finanzprodukten und all dem, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, was es für tolle Sachen gibt, für Zauberwerk oder auch Teufelswerk. Und ich glaube, die Debatte ist schon innerhalb der Kollegenschar da. Sie wird nicht gern öffentlich geführt, aber sie wird geführt. Und ich denke schon, die Konsequenzen, die in den meisten Häusern auch bei uns sind, ist natürlich, dass man schaut, dass man à jour kommt und mit dieser Thematik so umgeht, dass man möglicherweise beim nächsten Mal nicht ganz so viel Anlauf braucht, um zu begreifen, wie Derivate funktionieren.
Und warum wird sie nicht gerne öffentlich geführt?
Ja, welche Branche stellt sich schon gerne öffentlich an den Pranger? Und das sind natürlich auch so ein bisschen die kleinen Eitelkeiten. Und
die Tagesschau macht es zum Beispiel im Blog. Tagesschau-Blog, ich wundere mich selbst als ARD-Angehöriger, was da alles geschrieben werden kann. Bin immer fasziniert davon, empfehle Ihnen das. Herr Werner, warum? Warum ist das kein Thema? Oder warum wird der Wirtschaftsjournalismus nicht wirklich auf den Prüfstand gebracht?
Ich glaube schon, dass der Journalismus insgesamt immer mal wieder auf dem Prüfstand steht. Die Diskussion, die Debatten innerhalb der Redaktion sind eigentlich auch sehr intensiv. Aber ich kann mich da den Vorrednern aus den Medien nur anschließen. Man hat einfach, und das trifft natürlich das elektronische Medium insbesondere, weil man stündlich sendet und praktisch permanent unter Druck ist. Das sind nicht nur die Leute in der Zentrale, sondern auch die Leute draußen, die Berichte machen. Da machen zwei Kollegen, was weiß ich, 10, 12 Berichte am Tag, müssen rausfahren, O-Töne zusammenholen und so weiter. Und unter dem Druck ist dann natürlich nur eine Qualität X oder ist eine Qualität X zu erreichen. Und es wird immer darüber diskutiert, wie man besser werden kann. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass wir da alle in Schwarz gehen, weil wir so schlecht sein würden.
Dr. Wolfgang Storz hat sich ja intensiv beschäftigt mit seinem Kollegen Hans-Jürgen Ahlt. Was ganz knapp aus Ihrer Sicht, was ist der Grund für diese Tabuisierung dieses wichtigen Themas?
Also ich würde zu den bisher genannten Punkten würde ich gerne noch eine Unterscheidung machen. Also ich stimme dem zu, Journalismus, der privatwirtschaftlich organisiert ist, glaube ich, hat nicht nur den Tag, die Tagesarbeit, sondern hat in der Tat auch die ökonomischen harten oder härteren Bedingungen. Okay. Da ist es viel schwerer, selbstkritisch zu sein, sich darüber auch noch Gedanken zu machen. Aber ich möchte das bewusst unterscheiden zum Öffentlich-Rechtlichen, jetzt zum Beispiel auch Fernsehen, also zum öffentlich-rechtlichen organisierten Medien, wo ich denke, da kann es zwar politische Abhängigkeiten vielleicht geben, aber sehr viel stabilere wirtschaftliche Bedingungen. Da wundere ich mich schon stärker, als was die Privatmedien anbetrifft, warum es diese Debatte nicht stärker gibt. Und ich denke auch, so eine Debatte, Journalismus ist Herstellung von Öffentlichkeit, wird in den Redaktionen, in den Ressorts geführt, richtig, aber ich denke, die kann eigentlich nur öffentlich geführt werden und kann nicht nur in den Redaktionen geführt werden, weil die gesamte Gesellschaft, das ist einer der Punkte, den wir ansprechen, kann tatsächlich ja davon lernen. Das will ich auch vorweg gleich sagen. Wir reden hier über Befunde und nicht über Vorwürfe. Und die Befunde sollen sozusagen dazu anhalten, dass man debattieren kann und dass man gemeinsam etwas lernt.
Dazu kommen wir gleich noch. Aber Sie haben gemerkt, schon allein die erste harmlose Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und wir werden hier auch sozusagen auf den Prüfstand gesetzt, nämlich von einer stellvertretenden Gewerkschaftsvorsitzenden von Verdi, Frau Möning-Rahne, wird die Diskussion heute verfolgen und aus Perspektive einer Spitzenfunktionärin nachher sagen, was gefehlt hat und was die Gewerkschaften bei der Debatte noch leisten können, wo die Defizite sind. Und wir werden zum Schluss ein knappes Resümee bekommen und sozusagen hier dann eine Reflexion hören. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Film aus der ZAP-Redaktion, der wiederum beweist, dass manchmal Bilder mehr sagen als Worte. Schon wie Mao gesagt hat, einmal sehen ist besser als 100-mal hören. Vielleicht können wir diesen kleinen Film mal starten, der Sie inspirieren soll, der anderen Diskussion später zu folgen.
Bitte. Das ist aber eine Parole vom Fernsehen.
Seinem Versteck gekommen. Von ihm gibt es kaum Bilder, aber seinen Namen kennt fast jeder. Dirk Jens Nonnenmacher, der Chef der HSH Nordbank. In der Krise ist er berühmt geworden. An seiner Seite Hilmar Kopper, der Aufsichtsrat. Mit Steuermilliarden wurde die HSH vor dem Ruin gerettet. Aber kaum jemand weiß, wie es der Bank wirklich geht. Immer neue Enthüllungen dringen nach draußen. Die Millionenprämie für den Nordbankchef bringt Dr. No in Erklärungsnot. Der Banker steht mittlerweile selbst unter Verdacht und gerät ins Visier des Staatsanwalts. Die Journalisten warten seit Monaten auf Antworten. War Nonnenmacher in Risikogeschäfte verwickelt? Wie rechtfertigt er seine Bonusmillionen? Heute will die Bank zwei neue Vorstände präsentieren. Nonnenmacher wagt sich vor die Kameras. Angeblich.
Es wurde ja schon irgendwie gemutmaßt, ob es ihn überhaupt gibt oder ob es nur ein Phantom ist. Man hat immer die gleichen Bilder von ihm gesehen. Es gab ja nichts.
Er kneift seit Monaten. Er hat bisher, wenn ich das richtig gesehen habe, zwei Interviews gegeben.
Ich weiß nicht, ob sich Herr Nonnenmacher der Illusion hingibt, dass man tatsächlich nur seine Vorstände vorstellt und dann vielleicht nichts weiter passiert, keine Fragen beantwortet. Eigentlich interessieren diese Vorstände hier ja keinen wirklich, sondern man will endlich die Fragen loswerden, die seit Monaten an Herrn Nonnenmacher und auch an Herrn Kopper ja eigentlich offen sind.
Und es kommen immer neue Fragen hinzu.
In der Affäre um die angeschlagene HSH Nordbank wächst der Druck auf Vorstandschef Nonnenmacher.
Hat Nonnenmacher frühere Risikogeschäfte mitzuverantworten? Hat er die Krise mit verursacht? Recherchen von NDR Info sorgen für Wirbel.
Das war ein Desaster für die Bank.
Überhaupt war das ein PR-Desaster, wie die Bank in den letzten Wochen und Monaten auf die Skandale reagiert hat. Es gab keine Stimme, es gab kein Gesicht, weder Nonnenmacher noch ein Pressesprecher.
Die Kommunikationspolitik der Bank war in der Vergangenheit ja eher darauf ausgelegt, zu beschwichtigen, zu vertrösten und zu dementieren. Wenn wir das heute Nachmittag hier wieder erleben, das wäre natürlich eigentlich ein neuer Tiefpunkt.
Der neue Tiefpunkt zeichnet sich ab, denn die Bank hat in ihre Eingangshalle geladen. Nur hier sind die Journalisten geduldet. Eine feste Uhrzeit für den Auftritt Nonnenmachers erfährt niemand. Wieder einmal warten und Wege lagern.
Angemessen wäre, wenn man eine ganz normale Pressekonferenz ansetzen würde, wo man sich auch mal hinsetzen kann, wo man in die Bank rein kann, wo die Bank Offenheit zeigen würde. Aber hier zwischen Tür und Angel ein kurzes Statement, das finde ich absolut unangemessen.
Die sind ja fast schon humorvoll. Auch das hier in dem Foyer zu machen, mit Transparent hat das ja gar nichts zu tun. Vor allen Dingen, es zeigt ja auch so ein bisschen die normalen Journalisten. Der normale Bürger ist anscheinend dem Vorstand egal.
Dürre Erklärungen, gedruckte Statements. Hinhalten, Hof halten. Selbst auf einfachste Fragen gibt es ausweichende Antworten.
Also ich habe den entscheidenden Hinweis, wie die HSH Nordbank mit der Öffentlichkeit umgeht, gerade von dem Pressesprecher bekommen. Er sagte mir auf meine Frage, wie lange das denn noch dauern würde, ich sollte mich doch bitte bei dem Journalisten beschweren, der das Ganze hier aufgedeckt hat.
Selten haben die Journalisten so dreiste Antworten bekommen. Selbst von der HSH Nordbank noch nicht. Der Rechercheur und Reporter wird hier wie ein Schmutzfink behandelt, den man mit belegten Brötchen abspeist.
Ich hätte gerne statt der Schnittchen lieber Statements gehabt und ich hätte statt des Apfelsafts gerne auch lieber Antworten gehabt. Das scheint heute Abend irgendwie nicht der Fall zu sein. Gerade kam die Ansage, man möchte sich jetzt zwar hinstellen, aber man muss danach sofort wieder in die Sitzung. Das heißt, es werden auch keine Nachfragen erlaubt sein und da fühle ich mich ziemlich verarscht, auf Deutsch gesagt. Ja.
Am Abend endlich lassen sich die Banker blicken. Ein absurdes Schauspiel beginnt.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich in unseren Räumen der HSH Nordbank. Die Mitarbeiter der HSH Nordbank haben in den vergangenen Wochen und Monaten hervorragende Arbeit geleistet.
Ja, meine Damen und Herren, es ist eine große Freude, dass wir uns mal gemeinsam hier nicht mit der Vergangenheit, sondern mit der Zukunft der HSH Nordbank beschäftigen können.
Statt großer Freude, Fronten und Fragen.
Herr Nonnenmacher, warum Sie die risikoreichen Omega-Geschäfte denn genehmigen?
Wir sollten dieselben Fragen nicht immer wieder neu stellen, meine Damen und Herren.
Auf dieselben Fragen aber gab es nie Antworten. Bis heute nicht.
Herr Nonnenmacher, seit Monaten gibt es immer wieder neue Schlagzeilen um Ihre Person. Warum stellen Sie sich erst jetzt der Presse und antworten nicht auf diese Fragen?
Ich glaube, es ist in der Vergangenheit so viel von jedem hier erzählt, gemutmaßt und geweigert worden. Dem habe ich de facto hier nichts hinzuzufügen.
Eine unverfrorene Antwort, vorgetragen mit einem herablassenden Lächeln.
Ich meine, Sie können ja die Spekulationen eigentlich beenden, indem Sie selbst etwas dazu beitragen zur Aufklärung.
Nonnenmacher aber will nicht aufklären. Wieder versteckt er sich. Das Interesse der Öffentlichkeit ist ihm offensichtlich lästig. Die Nachfragen für ihn ein Witz.
Und wenn Sie dem nicht glauben, warum soll ich jetzt versuchen, Ihnen da was anderes beizuerzählen? Glauben Sie mir, es tut mir sehr leid, aber ich kann dazu nicht mehr sagen.
Wie sollen Sie das?
Nein, aber Herr Nonnenmacher kann.
Wie sollen Sie das Omega-Geschäft?
Nein, das kann er auch nicht.
Warum stellt sich Herr Nonnenmacher wieder den Fragen nicht, wo er doch diese Bank leiten soll und aus der Krise führen soll? Was erweckt das für einen Eindruck?
Was erweckt das für einen Eindruck?
Na, Herr Nonnenmacher steht in der zweiten Reihe. Hier gibt es eine Menge.
Ich kann das gerne sagen, aber Sie erwarten doch von mir, dass ich etwas dazu sage.
Verquastes Rumgedruckse und Ablenkungsmanöver.
Ich denke aber, dass Sie hier sehr viele Journalisten Fragen an Herrn Nonnenmacher hätten.
Na gut, dann versuchen Sie das.
Ich glaube, das Ziel ist heute nicht eine Pressekonferenz abzugeben, sondern ich glaube, wir sollten jetzt immer die Vergangenheit auch mal die Vergangenheit sein lassen und den Blick nach vorne hier schauen. Wir haben jetzt hier zwei neue Kollegen und werden hier nochmal deutlich mehr Schwung in die Restrukturierung der Bank im Zuge der strategischen Neuausrichtung bekommen. Und ich glaube, das soll es von meiner Seite heute gewesen sein.
Die Reichweite der Bank ist doch durch die Vergangenheit zu erklären.
Und wieder gibt es keine Antworten, weder für die Journalisten noch für die Steuerzahler.
Ich bin eigentlich fassungslos und ich glaube, das geht den meisten Kollegen auch so. Es war auch, finde ich, insgesamt ein unsouveräner Auftritt, dann sozusagen zu fliehen. Man merkte so richtig den Fluchtimpuls, der die Manager ergriff und ja, das ist das alte Schema.
Eigentlich hat er ja nur gesagt, er beantwortet keine Fragen und ja ziemlich kaltschnäuzig ja auch gesagt, wir wollen die Vergangenheit ruhen lassen. Ich meine, jeder versucht das aufzuarbeiten. Man kann, glaube ich, in so einer brisanten Situation ja nicht die Vergangenheit ruhen lassen, wenn die quasi mit ihren Folgen bis in die Gegenwart nachwirkt.
Es war der Versuch, in die Offensive zu kommen und der ist gründlich in die Hose gegangen.
Ein abstruser Auftritt voller Arroganz. Als hätten diese Banker den Bezug zur Realität längst verloren.
Wir haben bewusst diesen kleinen Appetizer ausgewählt, weil er zwei Dimensionen zeigt, die wir später natürlich vertiefen werden in der Diskussion, nämlich was die Blockade der betroffenen Seite, der Banker ausmacht, wie das wirklich aussieht, wie man sich das praktisch vorstellen kann bei solchen Pressekonferenzen. Aber vielleicht auch die leichtfertige Art, wie Journalisten darauf reagieren, indem sie das beklagen und keine anderen Wege suchen und finden, darüber zu berichten. Das sollte der Sinn der ganzen Geschichte sein. Herr Alt, Sie waren ja selbst Chefredakteur der Frankfurter Rundschau und sind gewohnt, knapp und pointiert zu formulieren. Wie sind die drei Essentials Ihrer Kritik aus diesem Riesenkonvolut der Studie? Was würden Sie sagen, wenn Sie das zusammenfassen, was Sie erforscht haben? Was ist die Substanz der Kritik am Wirtschaftsjournalismus?
Die Massenmedien, die wir untersucht haben, und es waren nur die stärksten, wir haben also bewusst nur ressourcenstarke und reichweitenstarke Medien ausgesucht, haben in der Phase bis etwa 2006 die Umwandlung des Bankensystems in Deutschland in eine Art Finanzindustrie, die mit hochspekulativen Produkten arbeitet und also nicht mehr nur der reine Dienstleister ist für die Realwirtschaft, faktisch ignoriert. Also sie hat nicht über riesige Nebenwirkungen informiert. Wenn sie diesen Prozess begleitet hat, dann positiv. Dann gab es die zweite Phase, das ist das Jahr 2007, wo alle Interviewpartner, wir haben uns den Themen ja mit ganz unterschiedlichen Methoden genähert, Literaturbericht, Intensivinterviews, die empirischen Untersuchungen, Fallstudien, haben alle unsere journalistischen Interviewpartner gesagt, im Prinzip ist die Krise ausgebrochen Mitte 2007. Ich rufe einfach in Erinnerung, da war einer der Höhepunkte die Intervention der EZB im August 2007, um überhaupt den Interbankenverkehr und die Liquidität aufrechtzuerhalten. Und in dieser Phase gab es Berichterstattung, aber es war eine relative Routineberichterstattung. Und es wurde weitgehend unkritisch die Thesen der Chefvolkswirte und anderer wiedergegeben, die A gesagt haben, es gibt eine Brandmauer zwischen der Finanzindustrie und der Realwirtschaft. Es wird also keine großen Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben. Und der zweite Punkt war eine gewisse Beschönigung. EZB hat reagiert. Das wird alles gut werden.
Ihr Fazit?
Aufgewacht, um das nur kurz zu sagen, sind die überregionalen Medien im September 2008 mit der Katastrophe Lehman Brothers, da hat sich dieses Bild der Berichterstattung grundlegend, was die Printmedien anbetrifft, zum Positiven gewandt.
Sie haben eine Art Zwei-Phasen-Modell, unterscheiden Sie, aber Sie schreiben ja auch, dass die Medien eher gläubiger Diener des Mainstreams waren und nicht Brandmauer der Aufklärung. Also wie sieht Ihre Fundamentalkritik aus, vergröbert, klar und pointiert?
Wie wir es in den Zusammenfassungen formuliert haben, als Frühwarnsystem, was die Medien hätten im Jahr 2007 sein können, versagt. Das Thema selbst, die Umwandlung bis 2006, nicht wahrgenommen oder nur positiv begleitet. Und der dritte Punkt, der mir wichtig ist, die Änderungen, die die Printmedien vor allen Dingen vollzogen haben, indem sie sozusagen von dem Plädoyer für die Freiheit des Marktes auf einmal wieder den Staat entdeckt haben, der erst seniler Patient war und jetzt Notarzt, dieser Prozess, der positiv ist, wurde nicht öffentlich nachvollzogen. Das scheint mir auch die wichtigste Blockade zu sein für weitere Diskussionen. Man hat überspitzt gesagt, gestern das geschrieben, heute das Gegenteil, und man hat gegenüber dem Publikum diesen Wandel von wenigen Ausnahmen abgesehen nicht thematisiert, und deshalb ist es in Gänze über diese Phasen, es gibt dafür, will ich auch sagen, viele Gründe, warum das so gelaufen ist, ganz unterschiedlicher Art, aber das kann man eigentlich nur, wenn man hart und zugespitzt urteilt, als ein Versagen konstatieren.
Was hatten Sie für einen Eindruck? Sie haben auch Interviews geführt mit Wirtschaftsredakteuren und Verantwortlichen. Kann man so zugespitzt sagen, dass es eine Ideologiegetriebenheit gibt der Verantwortlichen im Wirtschaftsjournalismus? Ist das Ihr, haben Sie den Befund verdichten können?
Bei den Interviews, Herr Leif, drei Punkte, der zu Ihrer Eingangsfrage passt, eigentlich höchste Selbstkritik. Also da ist wirklich unseres Erachtens das Potenzial für eine Debatte vorhanden. Wir konnten leider von ARD aktuell und auch von dpa niemand interviewen, weil wir keine Gesprächsmöglichkeit bekommen haben. Also da gibt es in der Tat eine höchste Selbstkritik, wo man etwas daraus machen kann. Der zweite Punkt, die Leute haben gesagt, das Thema ist zu kompliziert. Wir haben oft nicht darüber berichtet, weil wir es nicht darstellen konnten und weil wir davon ausgegangen sind, unser Publikum interessiert sich gar nicht dafür. Also ist ein ganz wichtiger Punkt, die Selbsteinschätzung eines Themas, das zu komplex ist, um es überhaupt öffentlich zu vermitteln. Und der dritte Punkt ist in der Tat, ich würde es nicht mal unbedingt, Herr Leif, als mit dem Marktradikalen, sondern auch eine gewisse Naivität. Also Leute, die meisten haben gesagt, wir haben gedacht, es gibt die Bankenaufsicht, es gibt die Politik, das ist geregelt, das wird irgendwie schon laufen. Aber diese drei Punkte haben in den Interviews die wichtigste Rolle gespielt.
Das sozusagen zur Einführung. In der öffentlichen Kommunikation haben Sie ja zwei quasi Instanzen der Republik frontal angegriffen und Vertreter der beiden Instanzen sitzen hier rechts von mir. Wenn Sie, damit wir den Dialog etwas öffnen können, wenn Sie einfach nochmal pointiert sagen, was Sie an der Arbeit von dpa, Deutsche Presseagentur, zu kritisieren haben, damit Herr Romanschik darauf reagieren kann. Wenn Sie das so ganz knapp sagen, was war Ihr Befund, was Sie da fundamental kritisiert haben?
Wir haben was von dpa sehr kritisiert wird, als Basis genommen 212 Tageszusammenfassungen, die wir untersucht haben, zu insgesamt 16 Ereignissen und haben festgestellt, eine ganz enge Perspektive auf die Exekutive, was die Leute anbetrifft, die zitiert werden, die vorkommen, die Wiedergabe von Bankern, Chefvolkswirten faktisch als Experten, obwohl sie Interessenvertreter faktisch sind. Am Rande nur erwähnt, immer mitgelaufen, selten und am Rande Kritiker dieser Finanzmarktpolitik und dieser Finanzbranche. Und ich würde sagen, sprachlich und inhaltlich, wenn ich davon ausgehe, aus meiner journalistischen Praxis, dass die Tageszusammenfassungen von dpa oder auch anderer Agenturen für die Redaktion, für die Regionalzeitung erstmal Basis sind für die weitere Arbeit, eigentlich unverständliche Texte, die man nur interpretieren kann, wenn man schon sehr viel weiß.
Also ein harter Tobak. Herr Romanschik, Kritik ist ja ein Geschenk, ne? Wie Sie wissen. Haben Sie das auch als Geschenk empfunden, als Sie die Studie bekommen haben?
Nein, diesmal nicht. Also das war...
diesmal nicht.
Nein, das Problem der Studie ist einfach, dass Tageszusammenfassungen natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt unserer Arbeit sind. Und das, was in der Studie untersucht wurde, entspricht ungefähr dem Drittel unserer Tagesproduktion. Alles, was wir erklären, alles, was wir an Zusammenhängen darstellen können, wo wir unsere Expertise und unsere Experten auch nach vorne stellen, alles das ist gar nicht angeschaut worden. Das heißt, der Vorwurf, wir würden, sagen wir mal, ein bisschen platt Frau Merkel und Herrn Obama zitieren und dann wäre es das auch, zielt wirklich ins Leere. Wir haben sehr viel früher als 2007 uns mit den Phänomenen dieser Krise beschäftigt. Wir hatten ein erstklassiges Coverage der Geschichte in den USA. Wir haben diese Immobilienmarktkrise weit vor 2007 beschrieben. Ich habe im Vorgespräch ja versprochen, dass ich die ein Kilo Papier, die ich mitgebracht habe, nicht vorlese. Aber ich verspreche Ihnen...
Sehr kompakte Zusammenfassung.
Ja, aber ich könnte. Und,
ja, aber wir wollen weitergehen ein Stück.
Diese Krise hat für uns nicht erst 2007 angefangen.
Was würden Sie denn sagen, wenn Sie so eine Studie lesen, was stimmt? Was ist in der Kritik an DPA berechtigt? Wo sehen Sie selbst eigene Defizite? Sie sind ja zurzeit in einem kulturellen Umbruch, man kann fast sagen, einer kleinen Revolution bei DPA. Vieles wird in Frage gestellt, reflektiert, Arbeitsgruppen überall. Was nehmen Sie konstruktiv daraus?
Wir nehmen konstruktiv daraus, dass unsere Hauptfunktion, Material den Kunden strukturiert anzubieten, zu sagen, so komplex ist es und so komplex können wir es euch darstellen und das sind die Zusammenhänge. Da haben wir in der Wirtschafts- und Finanzkrise wirklich dazu gelernt und diese Erfahrung nehmen wir jetzt mit nach Berlin. Wir ziehen ja um im Sommer und haben unseren Kunden oder werden unseren Kunden dann auch ein neues Angebot bieten können. Wir haben einen Rückkanal aufgemacht. Hätten wir den damals gehabt, hätten die Kunden sozusagen in Sekundenschnelle nicht einmal mehr zum Telefon, sondern einfach nur auf ihre Computer schauen müssen und hätten den Kanal mit uns gehabt. Das ist dann so eine Website, die Sie auch so ein bisschen von Spiegel Online kennen. Und dann kann man mit uns kommunizieren und da hätten wir natürlich enorm von profitiert und ich glaube unsere Kunden auch. Also dass in so einer Situation enorm viel Material von uns produziert wurde, dass wir dieses Material gut aufbereiten müssen und da sicherlich noch zulegen können, das haben wir mitgenommen.
Es gibt ja auch so einen Arbeitskreis Verbesserung der Nachrichtensprache. Würden Sie die Kritik, die auch in der Studie kommt, dass Sie zu unverständlich trotz allem präsentieren, dass diese große Kunst der Vereinfachung der Zusammenhänge noch nicht so toll entwickelt ist?
Ja, das Problem, dass man uns ja auf der einen Seite vorwirft, wir vereinfachen zu stark und dann ist es auch nicht recht. Und wenn wir es denn kompliziert machen und die versuchen, ein Derivat zu erklären, das mit ganz schlechten amerikanischen Immobilienkrediten oder daraus entwickelt wird, ist es denn auch wieder nicht gut, weil es dann wieder zu kompliziert ist und meine Mutter sagt, was sollen wir das sagen? Also wir gehen da schon, gerade weil die Zielgruppe, die Sie auch in der Studie richtig beschreiben, ist ja ganz viel regionale Kollegen, die mit unserem Material arbeiten und wir gehen natürlich da in der Mitte so einen sehr schmalen Grad zu zeigen, so viel, so komplex darf sein, so technisch, so fachspezifisch und so allgemeinverständlich, dass wir an unserer Sprache jeden Tag arbeiten müssen, ohne Frage.
Wir haben uns hier darauf verständigt, dass wir jetzt nicht jedes Detail ausarbeiten. Wer sich noch detailliert dafür interessiert, kann es auch nachlesen. Es gibt eine zweite, noch viel frontalere Kritik, die geht eigentlich an die Tagesschau, nämlich an Herrn Werner. Tom Schimek hat natürlich in seiner kulturellen Sprache am Anfang gesagt, das Fazit heißt Sätzen 6. War das Absicht, Herr Storz, dass Sie die Tagesschau und ARD aktuell so massiv angehen?
Nee, das war nicht die Absicht, weil ich denke einfach Studien, wo man schon weiß, was rauskommt, sind stinklangweilig und es ist vergeudete Lebenszeit. Also ich denke schon, dass wir offen an dieses Thema herangegangen sind, dass wir aber festgestellt haben, dass die Berichterstattung, das ist ein bisschen, also ich will einfach noch den Punkt hinzusagen, dass die Bedingungen, Bilder zu kriegen, kurze Texte nur zu haben und, das ist sozusagen, deshalb sind es auch ganz andere Kriterien, die wir angelegt haben an die beiden Medien DPA und ARD aktuell, wie bei Printmedien.
Aber Sie dürfen unser das Vorwurf, Feuerwerk, das,
genau. Unser Vorwurf ist, dass auch in der Krise, ich beschränke mich auf den Punkt, als die Krise begonnen hat, im Prinzip Routinearbeit gemacht worden ist. Dass wenn Sie die erste Woche anschauen, im September 2008, also die entscheidende mit Lehman Brothers, haben wir einen Teil drin, wo wir die Sendung analysiert haben. Und ich nenne jetzt nur dieses eine Beispiel, weil ich es für beispielhaft halte. Können wir belegen oder kann man nachvollziehen, dass ein ganz wichtiger Akzent der Berichterstattung nicht in dem faktischen Zusammenbruch eines internationalen Bankensystems oder den drohenden Bestand, sondern ein ganz extrem herausgehobenes Beispiel war die Überweisung der KfW an Lehman Brothers mit den 300 oder 400 Millionen, hat es stattgefunden, wer hat Schuld daran gehabt, etc. pp. Das heißt also, eine falsche Schwerpunktsetzung in einer entscheidenden Woche, wo man sich mit einer halbstaatlichen Bank beschäftigt hat, mit der Frage der Aufsicht, haben Politiker versagt in der Aufsicht, also eine falsche Schwerpunktsetzung.
Okay, aber ich muss noch mal ein bisschen konkreter fragen, weil das war schon zu allgemein. Ich bin zuständig für intelligente Vergröberung. Sie müssen in so eine Riesenstudie runterbrechen. Was würden Sie sagen, was sind so die 3, 4 harten Vorwürfe, damit er reagieren kann?
Ist die Routinearbeit gewesen? Das bedeutet nicht, dass dann die Tagesschau 15 Minuten zu dem Thema macht, aber dass sie tatsächlich andere Themen zurückdrängt und sehr viel mehr darin investiert. Der zweite Punkt, die Routine hat sich darin bemerkbar gemacht, es gab aktuell keine zusätzlichen Brennpunktsendungen. Das mag nicht die Verantwortung von ARD aktuell sein. Wir haben nicht das Organigramm untersucht, aber sie haben bei jeder Schweinegrippe, bei jeder Lavaasche haben sie ständig Schwerpunktsendungen. Bei diesem Thema gab es die erste ARD-Brennpunktsendung, glaube ich, Mitte Oktober. Und ich füge noch an, wenn Experten interviewt werden, werden tatsächlich auch die Interessen, die von diesen Experten vertreten werden, werden nicht benannt. Ein hoher Anteil ist Wissenschaftler, zum Beispiel der Frankfurt School of Finance and Management. Das ist ein privates Institut, das jetzt überspitzt gesagt, nachdem Sie verlangen, Herr Leif, das ist eine ausgelagerte Weiterbildungsveranstaltung der Deutschen Bank. Und da tauchen Leute auf, die in der Tat, die fachkundig sind. Aber ich verlange dann von einer solchen Sendung, Tagesschau oder Tagesthemen, dass ich offenlege, woher diese Leute kommen. Sind es unabhängige Wissenschaftler oder nicht? Mhm.
Gut, vielen Dank. Herr Werner, ist auch für Sie eigentlich ja was Positives, weil Sie wissen, Journalisten schmoren meistens im eigenen Saft. Das gilt auch in Hamburg. Alle sind zusammen. Ist das für Sie eine Bereicherung gewesen, was Sie da gelesen haben, was Ihnen übermittelt worden ist?
Ich sage mal, ich halte die Diskussion, die durch die Studie angestoßen wird, für wichtig. Und ich finde es auch berechtigt, dass man sich über diese Fragen, die in dieser Studie aufgeworfen werden, Gedanken macht. Die Frage, die sich für mich aber dann stellt, ist, was kann jedes einzelne Medium im Zusammenhang dieser Debatte überhaupt leisten? Und wie findet diese Debatte überhaupt in der Öffentlichkeit statt? Und wie versteht sich auch jedes Medium innerhalb dieser Debatte? Das werfe ich der Studie so ein bisschen vor. A, ist sie teilweise ein bisschen schlampig. Ich sage mal, da werden auch Morgenmagazin-Sendungen auseinandergenommen, die wir gar nicht bei ARD aktuell zu verantworten haben. Ich habe dann bei der Studie so ein bisschen das Gefühl, dass auch in der Auswahl der Beiträge, Sie haben 141 Beiträge untersucht. Ich habe mal gegoogelt und bin auf einen Kollegen von Wall Street Online gestoßen, der sich mal die Mühe gemacht hat, die Zahl der Beiträge überhaupt mal aufzuführen. Und da kam in einem Zeitraum nur von Juli 2007 bis September 2008 230 Beiträge bei raus, und das hat nur die Tagesschau um 20 Uhr betrifft es und die Tagesthemen. Wenn man das jetzt mal hochrechnete bis heute, würde da also eine andere, ganz andere Zahl bei rauskommen. Also ich sag mal, wie tief die Studie geht, wie ernst zu nehmen sie wirklich ist, bezogen auf die gesamte Leistung, die ARD aktuell bringt, da würde ich vielleicht ein kleines Fragezeichen dahinter machen. Für mich ist das, oder was ich mich frage, ist, wir müssen, glaube ich, am Selbstverständnis auch unseres Ladens anknüpfen. Die Tagesschau oder auch die Tagesthemen haben ja im Prinzip nicht die Aufgabe, ich sage mal, investigativ zu sein. Es gibt viele Magazine und Produkte, die in der ARD eine Rolle spielen. Wirtschaftsmagazine, Politmagazine, Brennpunkte, die haben vielleicht ein anderes Selbstverständnis. Die bohren tiefer, die haben mehr Zeit, die haben auch, wenn sie wöchentlich senden oder zweiwöchentlich, ganz andere Ressourcen. Wir haben eigentlich die Aufgabe, im Grunde genommen die Debatte in der Öffentlichkeit um Wirtschaftskrise oder Finanzkrise so abzubilden, wie sie dort geführt wird. Auch mit den Schwerpunkten, auch mit den Menschen, die sich dort artikulieren, auch mit den Wissenschaftlern, die was zu sagen haben, auch mit den Politikern, die was zu sagen haben. Und ich habe eher das Gefühl, und da bildet sich natürlich ein Defizit in der Gesellschaft, auch in der Tagesschau ab. Wenn sich im Grunde genommen in der Wirtschaftskrise, in der Finanzkrise, in der Betrachtung einzelner Problemfelder, ob das Lehman Brothers sind, ob das andere Geschichten sind, ob das jetzt Goldman Sachs ist oder so, wenn sich dazu im Grunde genommen nicht die ganze Bandbreite der Wissenschaft äußert, wenn es dazu keine kritischen Positionen gibt, die auch sich lautstark artikulieren, dann ist es auch schwierig, im Grunde genommen in der Tagesschau so zu tun, dass wir die Wirklichkeit im Grunde genommen anders abbilden, als sie sich darstellt.
Also Sie können nur das abbilden, was Ihnen auch geliefert wird.
Wir können nur abbilden, was Ihnen geliefert wird und was für uns geliefert wird. Und wir können auch nur abbilden, was in der Öffentlichkeit zur Sprache kommt. Ich sage mal so, wenn der DGB, was mein Eindruck ist, oder die Gewerkschaften überhaupt, sich in der Wirtschafts- und Finanzkrise, von den Gewerkschaften würde ich es ja erwarten, dass sie dort kritische Standpunkte äußern. Wenn die aber aus meiner Sicht nahezu in der Versenkung verschwinden, sich im Grunde genommen in tarifpolitische Auseinandersetzungen begeben, obwohl vielleicht die Fragestellung jetzt eine sehr viel weitergehende wäre. Ich erwarte von den Gewerkschaften, dass sie sich in einer wirtschafts- oder finanzpolitischen Krise auch zu Fragen über ihre eigentlichen Beritt hinaus äußern. Da kommt gar nichts. Was soll dann aber bitte schön was soll dann die Tagesschau
machen? Sie kommen danach, aber ich muss einmal Ihnen noch mal kommen lassen, dann dürfen Sie darauf reagieren. Was nehmen Sie denn positiv raus? Wo ist der Suchpfad der beiden Autoren richtig? Wo haben Sie bei Ihnen sozusagen den Kern getroffen, was schiefläuft?
Was sicher ein Problem ist, was alle Medien betrifft, ist, dass man sich überlegen muss, wie man zum Beispiel Ressourcen in einer Redaktion so organisiert, dass man vielleicht auf den einen oder anderen Schwerpunkt auch mehr Menschen schmeißen kann. Bei der Tagesschau ist ja so, wir sind alles Generalisten, bei uns gibt es kein Wirtschaftsressort, kein Sportressort, kein Politikressort und kein Feuilleton. Wir machen im Prinzip alles, das ist ein Rundum-Schichtbetrieb und in diesen Schichtbetrieb, und deswegen ist vielleicht das Wort Routine eines, was das richtig trifft, in diesen Schichtbetrieb ordnet sich auch die Berichterstattung über relevante oder solche Themen ein, wie die Wirtschafts- und Finanzkrise. Dafür ist sozusagen nicht der Raum, morgens herzugehen oder in einer Woche herzugehen und zu sagen, wir nehmen heute mal oder wir nehmen in diesen Zeiten mal 3 oder 4 Leute raus, die kümmern sich nur um diese Geschichte, die fallen aus dem Schichtbetrieb raus und haben nur die Verantwortung für dieses eine Thema. Das sind sicher so Überlegungen, die man, das trifft aber nicht nur die Wirtschafts- und Finanzkrise, bei vielen Dingen, auch Afghanistan oder was es auch immer sein mag, solche Überlegungen könnte man vorantreiben. Wobei ich auch eines sagen muss, Routine ist nichts, was ich sozusagen als Angriff verstehe, weil ich glaube, dass die Routine, die wir haben, Dinge zu betrachten und Themen zu behandeln, eigentlich unsere Stärke ist und nicht unsere Schwäche.
Kurze Replik, bitte. Wollten Sie was sagen?
Ich wollte mal was zu der Studie aus unserer Sicht sagen. Ja. Oder wollen Sie?
Nein, erst Sie, erst machen Sie ruhig.
Also die FAZ kommt da ja auch nicht wirklich bombig weg. Insofern vielen Dank. Wir sind da, liegen da irgendwo im Mittelfeld. Insofern könnte ich mich da auch drüber aufregen, als jemand, der eigentlich 20 Jahre für die FAZ auch gearbeitet hat und jetzt für die FAS arbeitet. Ich finde die Studie trotzdem lesenswert, weil sie 2 Punkte anspricht, die wirklich wichtig sind. Und das eine ist eine Selbstbestimmung. Also was wollen wir als Journalisten wirklich, wenn Sie sich damit zufrieden geben, die Realität einfach nur abzubilden, dann mag das für die Tagesschau reichen. Ich behaupte, für die FAZ wird das nicht reichen auf Dauer. Und das Zweite ist, was können wir als Journalisten in einem Massenberuf? Wie weit können wir eigentlich uns vom Mainstream abkoppeln, den wir ja selber mit beflügeln? Also insofern, das sind wirklich wichtige Fragestellungen, die mich angeregt haben, auch nochmal darüber nachzudenken. Vielen Dank dafür. Gleichwohl habe ich natürlich auch meine Vorbehalte bei mancher Methodik, die Sie angewandt haben. Das ist einfach eine schmale Basis. Ne? Aber diese Anregungen sind wirklich lesenswert.
Dazu kommen wir gleich nochmal. Wollen Sie nochmal als Replik darauf kurz reagieren?
Ich wollte eine Replik, über die man dann vielleicht diskutieren kann, weil ein Punkt, wo wir sehr überrascht waren. Wir haben in einem Literaturbericht versucht, zusammenzutragen, was es an kritischem und kompetenten und renommierten Wissen alles gab über dieses Geschäftsmodell, sage ich mal groß, wo viele Leute gesagt haben, wir wissen nicht, wann es zum Crash führt, aber wir wissen, es ist so angelegt, dass es zum Crash führen kann. Und eine spannende Kernfrage, wenn man überlegt, wie lernt man? Wir hatten immer den Eindruck, wie kann es gelingen,
dieses kritische, kompetente Wissen, was da ist, so zu lenken, dass es in Redaktion wie bei Ihnen ankommt. Weil ich will Ihnen jetzt nur eines sagen, weil Sie das mit den Gewerkschaften gesagt haben. Natürlich hatten Sie einen Herrn, jetzt werden hier vielleicht alle aufjaulen, aber natürlich können Sie interviewen auch einen Herrn Flassbeck. Natürlich können Sie interviewen auch in der Tagesschau der Tagesthemen einen Herrn Horn oder einen Herrn Hirschel. Bei Ihnen taucht aber dann Herr Gerke auf. Der ist unabhängiger Wissenschaftler und faktisch Präsident eines Institutes zur Förderung der bayerischen Finanzwirtschaft. Also es gibt dieses Wissen, deshalb widerspreche ich zum einen Ihrer Aussage, dieses Wissen gab es nicht. Es gab es, aber die Frage ist, weil das vielen Redaktionen so gegangen ist, wie kann es, das ist eine Kernfrage auch bei den Folgen, wie kann das gelenkt und weiter verbreitet oder in die Redaktionen gebracht werden, damit auch diese Stimmen früher zu Wort kommen.
Aber wir wollen keine Fragen, sondern Antworten. Okay. Was ist Ihre Analyse, warum dieses Wissen oder diese breitere Expertise, die es gibt, nicht ankommt? Haben Sie darauf eine kurze Antwort?
Ich habe zwei kurze Antworten. Erstens, in jedem Medium, das wir untersucht haben, gab es immer wieder zu frühen Zeitpunkten exzellente Beiträge, wo Sie sagen konnten, hier steht alles gemalt. Das heißt, das Wissen war irgendwo in den Redaktionen sogar vorhanden. Ob Handelsblatt oder wo, oder auch Kommentare, ARD, Tagesschau. Irgendwie waren Leute, sind überall, die dieses Wissen haben. Ich glaube in der Tat, dieses schon zitierte mit dem Mainstream, man wollte nicht ausbrechen. Natürlich haben Sie eine Debatte anhacken bei der Tagesschau, wenn Sie Flassbeck interviewen würden. Ja, da drehen hier 100 Politiker hohl.
So einfach ist es nicht.
Bitte. Das ist ja das Problem der abweichenden Meinung. Wie kommt das vor und wie erkennt man sie? So, wenn Sie das viel, ich glaube in einem der Kommentare, es gab 2005 vom Economist einen Titel über Bubble und die Gefahr des Bubble. 2005 ist ein bisschen früh gewesen. Das heißt, hätte ich dann mich an den Economist gehalten, dann hätte ich wahrscheinlich sehr viel Geld verloren. Oder ich wäre eigentlich völlig falsch gelesen, denn das Timing, das war völlig falsch. Das war einfach ein paar Jahre zu früh. Ich meine, es gab genügend Meinungen, die gesagt haben, das kann nicht gut gehen. Es gibt bis heute noch genügend Meinungen, die sagen, die nächste Krise wird kommen durch die Beruhigung der Krise jetzt oder sonst was. Ja, das ist alles richtig. Diese abweichenden Meinungen haben ein Problem. Wenn sie nicht stimmen, vergessen Sie sie. Ja, dann merkt das keiner. Und wenn sie stimmen, dann sagt man, 2005 haben wir. Und diese Art, mit diesen abweichenden Meinungen umzugehen, ist auch in der Redaktion wahnsinnig schwierig. Was nehme ich denn und was nehme ich nicht? Soll das mein Alibi sein? Ich habe ja mal. Oder habe ich selbst eine abweichende Meinung, die ich aber auch zu früh hatte und sage, ich habe doch 2006 schon gesagt, die nächste Krise kommt aus Amerika. Hat okay. Nur leider niemandem geholfen. Okay.
Gut, das ist eine gute Ouvertüre für das zweite Kapitel. Tom Schimek kommt jetzt zu Wort.
Das finde ich ein bisschen einfach. Es war ja nun nicht so, dass es irgendwie einen hübschen Zirkus von divergierenden Meinungen gab. Es gab eine ganze Büffelherde und ein scheues Rehlein auf der anderen Seite. Und es gab eine, das haben wir halt beim Wirtschaftsjournalismus, deswegen habe ich in meinem Buch auch darüber ein Kapitel geschrieben, weil es so ein eklatantes Beispiel ist für wirklich eine Religionsbildung schon fast. Seit den 90er Jahren gab es eine Kirche, der hohe Priester hieß Alan Greenspan. Und sowohl die Wissenschaft, das ist ja richtig, das ist jetzt eine Ausrede, weil man sagt, es gab keine Wissenschaftler, die anders tickten oder kaum welche, als auch der Journalismus hat jeden Tag aufs Neue an diesen Glaubenssätzen gearbeitet und sie repetiert. Und das ist, wenn man es im Nachhinein liest, also ich habe mir zum Beispiel mal angeguckt, wie ist das, nein, aber man kann es auch, man konnte es ja riechen.
Ja, aber der Mensch lernt nur ja, sozusagen rückwirkend.
Also
ja.
Lesen Sie mal 10 Jahre Island-Berichterstattung durch zum Beispiel. Wie das war ja das war die Lösung überhaupt. Da sind also die Chicago Boys noch hingepilgert und haben gesagt, so wird's gemacht. Alles privatisieren, alle Krankenhäuser, alle Staatsbediensteten am besten, alle entlassen und alle fahren nächste Woche einen Range Rover, wir haben Geld, es läuft super gut. Das ist wirklich, also wenn Sie das heute lesen, natürlich, wir sind jetzt schlauer, aber wenn Sie das lesen, man hätte es, glaube ich, ahnen können, dass es so banal nicht funktionieren kann.
Ich möchte Ihnen auch gerne noch ein bisschen weiter aus seinem Kapitel was reflektieren lassen, dann kommen Sie dran. Zu den Defiziten. Was ist außer dieser religiösen Heilslehre denn noch ein Phänomen, was diese Defizitstruktur, die wir am Anfang exemplarisch hier gehört haben, noch unterstreicht? Was ist noch defizitär im Wirtschaftsjournalismus?
Ich glaube, dass das auch ein besonders extremes Beispiel für eine In-Group ist, die ihre Anerkennung nicht so sehr darin sucht, dass sie einer breiten Öffentlichkeit wahnsinnig gut erklärt, was Sache ist, sondern ihre Anerkennung darin findet, dass sie unter sich en vogue sind, dass sie bei den Leuten, die sie beschreiben, den Bankern, CEOs, den Professoren und so weiter, was gelten, dass sie da mit dabei sind. Das ist ein Spiel. Und ich bin zum Beispiel, weil ich selber kein Wirtschaftsjournalist bin, nach Frankfurt an die Börse gefahren und hab die gefragt, wie geht es euch eigentlich jetzt? Das goldene Kalb ist mausetot. Und ihr geht da jeden Tag weiter hin und sagt, der Kurs geht wieder so hoch und runter und keiner weiß genau warum, aber es ist sehr interessant hier. Und die sagten, ich war total überrascht, wie selbstkritisch die waren. Also welche Sehnsucht die regelrecht hatten aus diesem Hamsterrad, was sich ja einfach immer weiter dreht, was ja auch wieder die Kollegen hier von dpa und vor allem von der Tagesschau, ja auch das rollt und rollt und wir können gar nicht anders, wir müssen jetzt so, immer so weitermachen, weil wir müssen ja das jede Stunde was liefern, dass sie da nicht raus wollen, dass sie sagen, wir sitzen abends zusammen in der Kneipe nach unseren Börsenberichten und reden darüber, wie wir es ganz anders machen könnten, aber irgendwie gelingt es uns nicht.
Ja, dann war es aber eine Art therapeutisches Gespräch mit Tom Schimek.
Ja, vielleicht.
Weil auf dem Schirm merkt man von dieser fundamentalen
Selbstkritik wenig. Ich fand es erstmal kolossal beruhigend, dass dann nicht irgendwie so ein Hansel, der davon nichts versteht, kommt und sagt, ihr seid alle doof. Mhm. Und die sagen, nein, wir sind ganz toll. Sondern die sagten alle, ja, wir kommen uns sehr doof vor. Mhm. Wir würden es gerne anders machen, aber es fehlt da auch ein bisschen der Biss. Also ich habe mich kaputt gelacht. Ich redete dann mit der zuständigen Chefin vom HR. Und es klingelte das Telefon und sie sagte zu dem Mitarbeiter den schönen Satz, ja, das ist dein Kommentar, du darfst deine Meinung sagen. so ein bisschen pädagogisch aufmuntert. Und ich habe gedacht, meine Güte, was machen die hier eigentlich? Also es war auch, ich glaube, das Selbstbewusstsein ist zu gering gewesen. Zu viel Herde, zu wenig Charakter.
Die Frage, die ich mir wirklich stelle, wenn das Selbstbewusstsein ja schon nicht nur der Wirtschaftsjournalisten, sondern alle derer, die sich mit Wirtschaft beschäftigen, ist doch, was sozusagen das Löcken wieder den Stachel betrifft, zu gering. Ja. Der Mainstream ist doch da. Das sind doch alles BWLer, die sich auch in den Wirtschaftsinstituten, in den elf führenden oder wie viel es sind, rumtreiben. Es gibt doch da im Grunde genommen kaum alternative Positionen, die sich wirklich in der öffentlichen Debatte bahnbrechen, die man auch als Journalist in irgendeiner Form wahrnimmt. Man müsste dann bereit sein, sozusagen in einem Tagesbetrieb die Stecknadel im Heuhaufen zu suchen.
Sie meinen, Maggie Thatcher hat sich durchgesetzt, das Tina-Prinzip gilt, there is no alternative,
bildet man ab. Ja, ich will nur mal sagen, nochmal in Replik auf die Studie, die ja bei 1999 bei den Beiträgen anfängt, das war Lafontaine-Rücktritt, dann wird hier bemängelt, dass im Grunde genommen die operative Finanzmarktpolitik, die in den Positionen von Lafontaine ja eine Rolle gespielt hat, als Finanzpolitiker sozusagen in der Berichterstattung darüber gar keine Rolle spielt, sondern man sich nur darum kümmert, wie geht es der SPD. Das war damals aber in der Tat in der Öffentlichkeit wahrnehmbar die große Fragestellung. Und die Frage, ist er als Finanzpolitiker zurückgetreten und wie weit haben die unterschiedlichen Positionen der SPD da eine Rolle gespielt, wurde eigentlich gar nicht so sehr weiterverfolgt. Es wird aber zitiert,
okay.
Ich darf kurz weitermachen.
Ja. Kurz zu dem Punkt. Ja. Wir wollen mit der Studie, ich will jetzt ein bisschen allgemeiner auf alle Medien rüber, aber der Aspekt, es gibt keine Gegenmeinung, dazu vielleicht noch eine Replik.
Nee, dieser Aspekt, den Sie angesprochen haben, es wurde über die Partei, jetzt bei Lafontaine-Rücktritt, über diesen Parteiaspekt diskutiert und weshalb sollen wir dann über anderes berichten? Das ist eine völlig richtige und spannende Frage, weil wir in der Tat die angreifbare Frage auch untersucht haben, über was haben Medien nicht berichtet oder wann berichten sie nicht über etwas. Und da möchte ich ein anderes Beispiel nennen, weil ich da Schimek zustimme. Man kann ja beim Rücktritt Lafontaine, wo 40% sicher der Grund war, weil er eine völlig andere Finanzmarktpolitik betreiben wollte, das war mit Sicherheit ein Grund, warum er gescheitert ist. Ein zweites Beispiel, es gab den G8-Gipfel in Heiligendamm, das war 2007, Frühsommer 2007. Da ist intensiv berichtet worden im Vorfeld über die ganze Regulierungsdebatte, wo auch Steinbrück und Merkel, die wollten da etwas machen und was erreichen. Sie konnten sich nicht einigen, 2006 oder 2007 klären wir noch. Sie konnten sich nicht einigen und deshalb war dieses Thema auf dem Gipfel selbst kein Thema.
Okay, aber das, und ich, die, ich muss hier eingreifen, das wird mir zu speziell.
Nein,
ich möchte es nochmal generalisieren.
Und die Medien haben darüber eben auch nicht berichtet. Warum haben sie nicht berichtet? Weil die Politik es nicht mehr zum Thema gemacht hat. Da wäre eine Frage, müssen dann Medien nicht auch über Dinge berichten, wo die Politiker nicht mehr darauf eingehen, weil sie einfach sagen, das ist ein brennendes Thema und da müssen wir...
Ja, okay. Frage verstanden, bitte.
Wir haben darüber berichtet und wir haben genau das gemacht, was Sie kritisieren, nämlich wir haben die deutsche Kanzlerin zu Wort kommen lassen, die da stand und sagte mit ihrem Finanzminister, wir müssen mal dringend was zur Finanzmarktregulierung tun. Und das ist nun in dem Kreis, wie bekannt ist, bis heute bekannt ist, nun einige Gegenspieler gab, die gesagt haben, das Thema wollen wir hier nicht lange und ausführlich diskutieren. Darüber haben wir auch berichtet und wir waren nicht die Einzigen. Also die Problematik ist ja immer, man kann sich ja nun auch keine kritischeren oder hartnäckigeren oder brutaleren Politiker backen, sondern die, die da sind, sagen was und wir versuchen es so gut darzustellen und zu erklären, wie es geht.
Ja, aber was er verlangt ist ja dann schon, also was Sie fordern ist, Sie gehen ja ganz weit und sagen, Wirtschaftsjournalisten hätten eine Frühwarnfunktion zumindest ansatzweise mal ausüben müssen. Er möchte natürlich, wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht, nicht nur das spiegeln, was alle anderen uns sagen, sondern im Grunde eine Deutung, eine kritische Deutung unsererseits, die vielerorts zugegeben ausgeblieben ist. Die ist nicht nur von Journalistenseite ausgeblieben, halt von allen ausgeblieben. Sonst hätte es ja diese massive Krise nicht gegeben. Ja,
Analyse und Einordnung. Ja, DPA reklamiert das ja zum Teil jedenfalls, im Teil der Dienste auch für sich. Gibt es da ein Defizit?
Wir haben, und deshalb waren wir auch nicht die Einzigen, die Vordebatte zu dem deutschen G8 war ja so, dass dieses Thema auf dem Tisch war und es eben auf der anderen Seite des Atlantiks nicht gesehen werden sollte. Und wir haben natürlich versucht zu sagen, wieso reden die da überhaupt drüber und wie sieht der Finanzmarkt heute aus und wer verdient damit Geld und welche Risiken und welche Blasen. Aber es geht dann irgendwann, wenn sie es geschrieben haben, ist die Medienrealität nun so, dass am nächsten Tag irgendeine andere Sau durchs Dorf getrieben wird. Und dann haben sie es gemacht, aber sie können ja nicht nochmal nachreichen.
Analyse und Einordnung, Herr Werner. Sie sagen, das ist nicht Ihr Kernjob, sondern Abbilden von Realität. Ich sehe aber bei anderen Themen Afghanistan sehr wohl eine sehr mutige Analyse und Einordnung, die sehr stark am deutschen Mainstream der Außenpolitik orientiert ist.
Also ich sage mal, wir sind als Redaktion geradezu aufgefordert und haben dort auch ein was weiß ich, 10-Regel-Kanon, was ein Aufsager beispielsweise in einer Tagesschau darf und was er nicht darf. Und das ist genau das Kommentieren. Ich will nicht abstreiten, dass bei dem einen oder anderen Aufsager, ich sage mal, eine Tendenz der Haltung durchdringt, die der einzelne Kollege hat. Es gibt aber nicht so wenige Fälle, wo die Aufsager auch bei uns zurückgehen, weil kommentiert wird. Das ist auch ein bisschen der zentrale Punkt, warum wir die Studie, ich sage mal, so als abstrakten Appell oder Aufzeigen einer abstraktere Problematik ernst genommen haben, vielleicht aber im Detail, was ARD aktuell betrifft, nicht so sehr. Hier wird ganz viel, was ARD aktuell, Tagesschau und Tagesthemen betrifft, angemerkt, dass wir nicht genügend kommentieren würden, dass nicht genügend dramatisiert würde. Also dieses Kommentieren taucht immer wieder auf. Wir kommentieren in der Tagesschau nicht. Wir kommentieren auch in den Tagesthemen nicht. Und wir dramatisieren auch nicht. Wenn sich ein Ereignis als dramatisch darstellt, glauben wir, wenn wir das Ereignis abbilden, würde die Dramatik auch rüberkommen. Da muss man nicht zulangen. Das kann ein Tendenzbetrieb wie eine Zeitung machen. Die Tagesschau ist nicht dafür da.
Ihre beiden spezifischen Aufgaben sind klar geworden. Ich glaube, wir haben auch einen Aspekt jetzt schon rausgearbeitet, was die Ursachen dieser krisenhaften Situation ist, nämlich aus Ihrer Sicht ein zu verengtes Meinungs- und Expertenspektrum und vielleicht auch ein großer Konsens in der Politik. Ich möchte nur daran erinnern, dass die Liberalisierung auch der Finanzmärkte von Rot-Grün eingeleitet worden ist und das sicherlich auch damit zusammenhängt, dass die Protagonisten von Rot-Grün später diese Gesetze, die sie selbst gemacht haben, die Teilursache waren, nicht massiv kritisieren. Ich glaube, da stimmt etwas schon, dass wir einen extremen Konsens haben in der etablierten Politik und eine sehr schwache, ausgeprägte Opposition, auch beim Grünen. Ich würde nur empfehlen, mal zu lesen, was Frau Scheel als finanzpolitische Sprecherin dazu sagt. Da ist es sehr verwunderlich, und eine extrem populistische und wenig substantiierte Position der Linken, sodass sie eine schwierige Geschäftslage haben im Meinungsspektrum. Das muss man auch konstatieren.
Also Herr Leif, nur in Ergänzung, das ist mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Punkt, worum es keine kritische Berichterstattung über diese in der Vorphase über die Finanzmarktpolitik. Ja. Es fehlte faktisch eine Art Frühwarnsystem für das Mediensystem, nämlich der parteipolitische Streit.
Ja, eben.
Weil Union, FDP als damalige Opposition waren eher für noch mehr Liberalisierung. Rot-Grün hat es umgesetzt. Da fehlte also etwas.
Okay, das können wir zu den Ursachen nehmen. Ich würde aber gerne nochmal von Frau Klöpfer zwei wichtige Sachen erfahren aus dem Vorgespräch. Es geht mir nochmal um den roten Faden von Schimek aufzugreifen, um die Fragen der Defizite. Stimmt das aus Ihrer Wahrnehmung, dass auch diese Ideologiegetriebenheit eine Verengung der Blickwinkel hatte über die Jahre? Ich bin selbst Abonnent FAS und lese das. Über 10 Jahre kam mir so ein bisschen vor wie so die Kathedrale des Neoliberalismus. Also gerade was Herr Hank, der heute leider nicht hier ist, was der geschrieben hat, da habe ich manchmal gewundert, Manometer, nimmt er das andere gar nicht wahr, was es noch gibt?
Vielen Dank. Er sagte gerade schön, dass ich wenigstens da bin. Nein, das ist, die Wahrnehmung ist richtig. Das hat natürlich historische Gründe. Mit dem Zusammenbruch des Ostens hat sich dieses kapitalistische System dann durchgesetzt. Und man muss auch dem Kapitalismus zugestehen, dass es eines der effizientesten und faszinierendsten Steuerungssysteme für bestimmte Bereiche des Lebens ist, überhaupt ist, die es gibt. Also eins, das eben Vielfalt produziert und natürlich auch Mehrwert schafft. Der große Fehler ist, dann wird es zur Ideologie, das auf alle Bereiche des Lebens zu übertragen. Das heißt, werden die Gefängnisse besser, wenn ich sie privatisiere? Wird die Schule besser, wenn ich sie privatisiere? Wird die Ehe besser, wenn ich Wettbewerb habe? Ja, also das ist natürlich, sagen wir mal, das wäre den Anhängern des Neoliberalismus vorzuwerfen. Das ist im Übrigen, was nicht nach außen scheint, in der FAZ selbst natürlich auch eine Debatte. Die FAZ allerdings oder die FAS auch hat natürlich ihre Richtung. Das hat den Blick verengt. Dazu kommen aber noch zwei andere Sachen. Es ist tatsächlich so, dass die Finanzmärkte einen Komplexitätsgrad haben, den ganz viele Menschen nicht verstehen, Journalisten nicht verstehen, Ökonomen auch nicht verstehen, sagen sie selbst. Also wenn Sie jetzt Barry Eichengreen lesen oder so, das ist dann Cognitive Capture oder wie das heißt. Ja, Sie verstehen nur Teilsegmente. Alles, was man noch hineinnehmen muss in seine Modelle, menschliches Handeln und so weiter, verursacht Kosten. Also gucke ich mir das nicht an. Dann kommt dazu natürlich die Faszination von Geld und Beschleunigung. Also Deregulierung, das Tempo, die Umschlagshäufigkeit, die steigenden Renditen, melde sich der sich diesem Sog wirklich entziehen kann. Das ist faszinierend als Finanzmarktjournalist, der ich das erlebt habe im Jahr 2000, davor und danach. Das war wie ein Sog, das war unglaublich. Die Leute dachten, das Geld kommt aus dem Fernseher und ein Jahr später sagten sie, das Geld kommt aus dem Fernseher und aus der Steckdose. Das ist also ganz schwierig zu sagen, Moment, hier grenze ich mich ab. In diesen Sog sind alle Medien geraten, sind auch Medien geraten, die sie gar nicht so neoliberal verorten würden wie die FAZ, also spiegelt sicher auch Süddeutsche Zeitung, ohne den Kollegen zu nahe zu treten. So, das alles hat zusammengewirkt. In den Sog sind auch die Ökonomen geraten, die ja mal gesagt haben, Konjunkturzyklus ist tot. Ja, wir können alles moderieren, diese Machbarkeitswahn. So, das musste schon im sehr viel zusammenkommen, dass es dann zu so einer Krise kam. Da haben alle diese Rolle und keiner konnte sich diesem Sog entziehen. Ich glaube, viel menschliche Psyche auch und die Faszination der Geschwindigkeit.
Das heißt, wir brauchen eher hier einen Psychologen, der das analysiert und keine Wirtschaftsanalytiker.
Also ich bin wirklich der Meinung, Sie brauchen, das sagen die Ökonomen selbst jetzt auch, Sie brauchen auf jeden Fall zumindest mal die Soziologen. Denn Wirtschaft ist eben nicht Ceteris Paribus, es ist keine Pareto-Box, es sind nicht Indifferenzkurven, sondern am Ende, also alles fachökonomische Begriffe, mit denen ja gearbeitet, die mathematisiert werden, am Ende sind es Menschen.
Sie haben jetzt die Ideologie ja wunderbar. Sie haben ja die Ideologie wunderbar
analysiert.
Wunderbar analysiert. Hat sich denn aus Ihrer Sicht, wenn das jetzt ein Jahrzehnt so ging, hat sich denn heute was in der FAZ oder FAS geändert?
Fragen Sie doch mal das Publikum.
Nein, ich weiß nicht, Sie sind ja sehr nah dran.
Ja, ich bin nah dran. Ich bin auf Tuchfühlung. Jein. Also es hat sich zumindest mal diese Schockstarre, diese Desorientierung, die Sie ja auch vorgeworfen haben, den Fachjournalisten oder so, hat sich schon ein bisschen wieder belebt. Aber die Richtung ist ehrlich gesagt wie überall auch die gleiche. Wir zahlen Boni. Die Leute, die Aktien haben, haben weitgehend ihre Verluste wettgemacht. Man kann an den Märkten richtig gut verdienen wieder. Die Risiken werden genommen. Glauben Sie mal nicht, dass die Medien lernfähiger sind als die Gesellschaft als Ganzes.
Auch die Politik. Also eher ein.
Daran müssen wir arbeiten. Das sagen Sie uns dann am besten,
wie das geht. Aber Egal, Foscherau, der Aufsichtsratsvorsitzende von BASF,
hat vor einem Jahr gesagt in ihrer Zeitung, es habe sich überhaupt nichts geändert nach den Krisenerscheinungen, keine einzige Regulation sei erfolgt, und zwar läge das an einem Punkt, die Angst der Politik vor der Macht der Banken.
So, und jetzt will ich Ihnen was dazu sagen, weil wir hatten ein Gespräch mit Herrn Steinbrück, wo wir gesagt haben, Herr Steinbrück, als er noch Finanzminister war, in der Krise, er hat auch jeden Tag neu gelernt, Sie müssen sich für gar nichts rechtfertigen, wir wollen jetzt mal wirklich, lassen Sie alles weg mit Schulden und so, lassen Sie uns einfach nur über die Krise reden. Und dann haben wir angefangen, über das Niederstwertprinzip zu sprechen. Und ich habe ihn dann gefragt, ob eigentlich so eine Krise auch so galoppierend sich hätte entwickeln können, wenn es noch das strenge Niederstwertprinzip gäbe. Sagt er, im Brustton der Überzeugung, nein. Weil wir ja diese Abwertungsrunden über die Märkte, ja, diese Entwertung und dann den Kapitalbedarf, der dann dagegen gestellt werden muss, die hätten wir wohl nicht gehabt. Dann sagten wir, dann sehen Sie doch mal zu, dass Sie auf dem internationalen Parkett für dieses Niederstwertprinzip kämpfen. Hat er uns völlig entgeistert angeguckt und hat gesagt, das ist vorbei. Das kriegen Sie nicht durch, das geht nicht, da zeigen die mir alle einen Vogel. Mhm. Ja? Da sehen Sie das. Also wenn ich jetzt hier sage, wir sitzen hier Fachleute und fangen an zu lachen und sagen, in welchem Jahrhundert lebt die denn? Aber es wäre eine Möglichkeit, so eine Abwertungsspiralen außer Kraft zu setzen.
Jetzt haben wir die Ideologie verstanden und dass sich wenig daran ändert. Okay. Nochmal ein Aspekt zur Persönlichkeit von Wirtschaftsjournalisten. Es gab von Schimek ja auch schon die Andeutung, dass das eine bestimmte Klasse ist. Meine Beobachtung, auch im Gespräch mit Wirtschaftsjournalisten, dass die sich sehr stark auch in einem System selbst bewegen, was anders ist als andere Genres des Journalismus. Wie ist Ihre Beobachtung, wenn Sie zur Weltbank gefahren sind oder sonst im Trost dabei waren? Was für ein Gefühl ist das, wenn man dabei ist?
Naja, das ist halt, das habe ich Ihnen schon gesagt, man ging dann auf Klassenfahrt. Also man ging irgendwie von Frankfurt aus mit diesem Tross und dann flog man in der Regierungsmaschine mit und dann traf man sich halt in Washington und ging zu den Veranstaltungen und abends ging man dann irgendwie mit den Leuten auch Bier trinken, oder ich habe da kein Bier getrunken, muss ich dazu sagen. Und das lag natürlich auch daran, weil man in Frankfurt zum Beispiel an diese Vorstände nicht rankam, um mal sich in Ruhe mit denen zu unterhalten, sich vielleicht auch mal was erklären zu lassen. Gar nicht alles in böser Absicht. Ja? Ja. Woran liegt das? Sie haben das hier in Berlin übrigens auch. Also ich meine, ich möchte nicht über dieses Karussell der Fraktion, der Politiker und dieser Hintergrundkreise sprechen. Das ist genau das gleiche Spiel. Das darf man nicht unterschätzen. Woran liegt das? Liegt natürlich daran, das ist auch ein Punkt an Ihrer Studie, den ich ganz richtig finde, dass wir überall diese Spezialisten brauchen. Ja, wir haben diese, das sind so Closed Jobs, jeder hat seins, die Wirtschaftsjournalisten sind halt für Wirtschaft zuständig, das, was sie nicht haben, was natürlich auch ein Nachteil sein kann, Politik, für Politikjournalisten, für Politik, geben und nehmen, Nähe, Distanz, ein riesig schwieriges Problem.
Aber ist es ja fast schon ein Hauch von Fanclub ja schon? Wenn man, also bei den Terminen, die ich hier gesehen habe, war es so, dass Sie fast wirklich schon...
Na, das liegt am Geld. Ich meine, gucken Sie sich an, die Bewunderung gemeinhin für den Deutschlandchef von Goldman Sachs, Herrn Dibelius, großartig, Chirurg, sieht super aus. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der verheiratet ist. Ja? Nein, das wäre ja nur mal für die weiblichen Journalisten ein Thema. Aber so, er verdient ein Heidengeld, er ist vielfacher Millionär, er weiß, wie es geht, er macht sich rar. Ja, ich meine, der wird natürlich am Ende auch bewundert. Ackermann, vollkommen rehabilitiert, der musste gar nicht viel machen. Ja? Also dieses Faszinosum, Macht und Geld, das finden Sie natürlich viel stärker in der Wirtschaft als in der Politik. Und das ist dann letztendlich der Sog.
Tom Schimek, für den Feuilletonisten, gibt es sowas wie Erotik des Geldes?
Leider habe ich nie genug davon gehabt, um sie zu spüren.
Er hat ja auch nichts mit den Leuten zu tun.
Also, aber er beobachtet. Ich finde das ziemlich unbefriedigend. Also wir haben jetzt gelernt, das war wahnsinnig geil, als es gut lief. Zweitens, wir haben gelernt, es gab auch
also
irgendwie keinen...
Das habe ich nicht in den Mund.
Ja, aber Sie haben das schon sehr schön beschrieben. Ich fand das sehr...
Ja, aber es ist doch stimmig.
Sehr schön. Es war wahnsinnig geil, es wird wahnsinnig viel produziert, es sind tolle Typen und so wurden sie ja auch beschrieben. Es waren Helden, also nicht nur Greenspan, sondern auch der junge Banker. Da ist ja sogar Literatur und Film entstanden. Das war ja richtig, das waren die Ikonen dieser letzten 20 Jahre. Das waren die tollen Typen, die es wussten, wie es geht. Keiner sonst hat es verstanden, die Wirtschaftsjournalisten offenbar auch nicht, obwohl sie VWL oder BWL studiert haben und vielleicht ja auch einen politischen Kopf haben. Die Tagesschau kommt und sagt, wir machen alles zu dem gleichen 3 mm dicken Teig. Wir können da sowieso nichts dran ändern. DPA sagt, wir müssen in 5 Minuten den nächsten Bericht schicken. So kann es doch nicht sein. Man kann doch nicht vor dem Hintergrund einer deutschen Geschichte sagen, wir haben es alle nicht gewusst. Ich meine, es geht
es geht ja nicht darum, dass nur ein paar Milliarden weg sind. Es ist wahnsinnig viel Arbeit weg. Ich war jetzt im Winter in Afrika zum Beispiel, da spüren Sie das viel mehr. In Südafrika, Wirtschaftskrise. Das ist verheerend für viele, viele Menschen. Es hat die Millenniumsziele dieser Welt zurückgeworfen enorm. Es gibt wieder mehr Hunger. Es gibt wieder mehr Armut. Das sind ziemlich reale Probleme, die in den Wirtschaftszeilen nur am Rande beschrieben werden.
Aber das hat ja auch niemand bezweifelt.
Nein,
das
aber der Deutsche, darf ich noch eine Sache sagen? Ja. Die deutsche Selbstkritik, also ich habe wirklich mit schallendem Lachen Herrn Hank in dieser Befragung in der Studie gelesen, der diese Sache mit Pearl Harbor verglich. Also das ist ein Zugang zu so einer Problematik, wo ich wirklich anfange zu staunen. Mhm.
Und wohin mündet jetzt Ihre These? Was wollen Sie uns damit sagen? Dass es noch viel schärfer ist?
Oder? Also ich lese seit 20 Jahren den Economist. Der ist nun wahrlich in der gleichen Kathedrale zu Hause. Der ist in seinen Kommentaren manchmal so neoliberal, dass es schnackelt. Aber die haben immer Leute gehabt, die sich die Dinge genau angucken. Die haben immer Geld in die Hand genommen und sozusagen sowas wie eine Verantwortung auch gespürt. Vielleicht auch im Interesse der Wirtschaft, genau hinzugucken, was da schiefläuft. Und die haben relativ früh gewarnt. Sie haben auch, wie ich fand, im vergangenen Jahr ihre Selbstkritik sehr viel weitergetrieben, als das in Deutschland ich bisher gelesen habe. Lesen Sie mal auch in der Süddeutschen, die ja eigentlich so traditionell eher eine liberale Zeitung ist. Der Wirtschaftsteil, die Selbstrechtfertigung bis heute sind absurd. Also der Ex-Chef Pieper, der jetzt in den USA ganz viel schreibt über diese Kritik, setzt sich immer irgendwie ab und sagt, ja, also die Meinung war es nicht, es waren wohl die Fakten, die vielleicht doch, aber also es kommt nie auf den Punkt, wo die sagen, wir müssen die Sache anders angehen. Und ich glaube, darum geht es. Man muss mit einem anderen Verständnis, mit anderen Ressourcen die Beschreibung von Wirtschaft beginnen.
Das kommt uns unter
die Frage wäre allein, wenn die Medien mit den Leuten, mit denen wir die Interviews geführt haben, einfach diese Interviews mal dokumentieren. Vielleicht kommen dann Lernprozesse in den Medien in Gang. Weil der faszinierende Kontrast ist, dass die Kollegen sehr viel Kritisches und sehr viel Fundiertes über ihre Arbeit gesagt haben, was sie ändern wollen. Also von Beise stammt, vielleicht hat er den Vorschlag selber erfunden oder irgendwoher, auf jeden Fall ist er gut. Er hat gesagt, wir müssen darüber nachdenken, in unser Ressort den institutionalisierten Widerspruch einzusetzen, dass zu wichtigen Themen grundsätzlich eine Person beauftragt ist, immer das Gegenteil von dem vorzutragen, was die herrschende Meinung ist. Das sind praktische kleine Schritte, die muss man aber erstmal durchsetzen. Also ich behaupte, ob Pearl Harbor oder wie auch immer, Hank hat auch, finde ich, sehr fundierte Analysen vorgetragen. Das wäre ein ganz praktischer Vorschlag, wenn diese Interviews in den Medien dokumentiert werden und dann einfach die Leser, das Publikum aufrufen, sagen, was sagen Sie dazu, beteiligen Sie sich an der Diskussion, was sollen wir für